aus der Synagoge hinausgingen, kamen sie mit Jakobus und Johannes in das Haus Simons und Andreas. Und die Schwiegermutter Simons aber lag fieberkrank danieder, und sofort sagen sie ihm von ihr. Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie, und sie diente ihnen. Als es aber Abend geworden war und die Sonne unterging, brachen sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war an der Tür versammelt, und er heilte viele an mancherlei Krankheiten Leidende, und er trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Ein Tag im Leben von Jesus. Was da alles passiert ist. Eine riesige Fülle und vor allem außerordentlich. Das, was da passiert ist, das hat sich darum auch sehr schnell verbreitet an Nachrichten in der ganzen damaligen Region, Umgebung, haben wir gelesen im Vers 28. Ein Tag im Leben von Jesus Christus, so viel passiert, das ist wie drum bekannt worden. Was erfahren wir da? Was damals an dem Tag passiert ist? Was erfahren wir genau über Jesus Christus? Als erstes. Der eine Tag im Leben von Jesus Christus macht deutlich, er hat Vollmacht über alles, was Macht hat über uns Menschen. Er hat Vollmacht über alles, was Macht über uns Menschen hat. Der Tag fängt bei Jesus an mit einem Gottesdienst. Und was für einen. Wir sehen das an der Reaktion der Besucher. Es steht da, und sie erstaunten sehr über seine Lehre. Und sie entsetzten sich alle. Da ist eine extrem starke Gefühlslage zum Ausdruck gebracht. Es ist ein Zustand zwischen grosser Furcht, Angst und zugleich grossem Erstaunen. Man kann sich fragen, ja, warum die heftige Reaktion in dem Gottesdienst? Ich weiß nicht, ob ihr auch schon Gottesdienste erlebt habt, wo man sagen, hey, ihr habt euch alle entsetzt. Ihr habt gestaunt. Ihr seid verschrocken. So ein Gottesdienst war es. Aber warum denn? Was ist da genau passiert? Die Reaktion damals in dem Gottesdienst, weil die Anwesenden im Reden und Handeln von Jesus die Wirksamkeit von einer Macht gesehen haben, erlebt haben, die nur der allmächtige Gott kann besitzen. Was ist denn da genau passiert? Irgendein Gottesdienstbesucher hat angefangen, den Gottesdienst zu stören, indem er völlig verwirrt angefangen hat zu schreien. Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich kenne dich, wer du bist. Du bist der Heilige von Gott. Für uns ein bisschen komisch, was da abgelaufen ist. Offenbar leidet da jemand an einem Identitätsverlust. Denn er redet nicht von ich, sondern von wir. Aber hinter dem scheinbaren Identitätsverlust steckt mehr als nur ein psychischer Defekt. Mit der Beschreibung von einem unreinen Geist wird gemäß dem damaligen Verständnis auf einen gottfremden Geist hingewiesen, der in dem Menschen wirkt. Spannend, das Phänomen beschreibt der Duden, kann man anlesen, mit Dämonie. Eine unerklärbare, bedrohliche Macht, wo eine Person bestimmt und von einer Person oder auch von einer Sache ausgeht. Eine Macht, die auch so einer Person völlig ausgeliefert ist. Definition Dämonie nach Duden. Das Aufschreien von diesen Geistern und Dämonen lädt auf einen Zusammenprall von unsichtbaren Macht schliessen, die sich vor Jesus sträubend aufgebaut haben. Sie sehen sich offenbar in ihrer Macht durch die Gegenwart von Jesus bedroht. Darum der Zusammenprall. Und aus dieser Bedrohung versuchen die dämonischen Geister zu entkommen, indem sie Jesus als den Heiligen Gott bekennen. Ein frommes Ablenkungsmanöver. Jesus lässt sich nicht von diesen Geistern einspannen. Durch das Befehlswort bringt er die zum Schweigen und treibt die Geister aus dem Mensch aus. Später am Abend hat er durch viele auf diese Art und Weise befreit von solchen dämonischen Geistern. Als rationell denkende und bildende Menschen stellt sich uns natürlich die Frage, gibt es denn so etwas wie Besessenheit, wo dämonische Geister, unsichtbare Geister mit ihrer destruktiven, bösen Macht Menschen besetzen und beherrschen und durch die Menschen wirken? Haben wir es da nicht mit einem primitiven Dämonenglauben von der Antike zu tun? Ein Dämonenglauben, der in unserer aufgeklärten Zeit und in unserem wissenschaftlichen Denken keinen Platz mehr hat. Wie antworten wir darauf? Sicher, nicht jede psychische Erkrankung geht auf das Wirken von Dämonen zurück. Aber wer den Dämonenglauben als primitiv abtut, wird auch keine Antworten darauf haben, woher kommt denn all das Böse, all das Destruktive, das Lebenszerstörerische, wo auch bildende und aufgeklärte Menschen beherrscht wird. In der Geschichte bis in die Gegenwart. Woher kommt denn das? Wie kann man das erklären, dass Menschen, die können denken, einander können kaputt machen? Woher kommt das? Was steht dahinter? Man kann sich die Frage stellen, wer oder was diktiert unsere egoistische Leistungsgesellschaft, die unsere globalen Ressourcen ausbeutet? Wir sagen am eigenen Ast, auf dem wir drauf sitzen. Wir alle wissen es, aber wir machen es. Wer oder was steht dahinter? Wer ist der Antreiber, wo viele Menschen in Abhängigkeiten, in krankhafte Abhängigkeiten treibt? Wie viele Menschen leiden an den Wunden von sexuellem Missbrauch? Sind schwerst belastet? Sexueller Missbrauch, der auch nachweislich mit der medialen Sexualisierung in unserer Gesellschaft zu tun hat. Ja, aber wer steht denn hinter der medialen Sexualisierung? Der ganzen Pornobranche? Wer? Von wem geht das aus? Wer macht es? Woher kommt all das Verlogene und Lebensfeindliche in dieser Welt? Das sind Fragen, wo sich der Mensch, seit er existiert, da rumspielt. Es gibt bis heute keine vernünftige Antwort. Außer die eine Antwort, die sehr vernünftig ist. Das Neue Testament lässt uns hinter die Nöte schauen. Das Neue Testament spricht von unsichtbarer Macht und Gewalten, die die Welt beherrscht. Was angerichtet wird, letztlich immer wieder konkret am Schicksal von Menschen. In notvollen, selbstzerstörerischen Perversionen, Abhängigkeiten und Machtstrukturen. Aber der eine Tag im Leben von Jesus Christus zeigt uns, dass er die Macht, die hinter allem Destruktiven in unserem Leben und in dieser Welt steht, dass er über dieser Macht steht. Dass er darüber steht. Jesus Christus hat Macht über alles, was uns bindet, was uns in unserer Lebensentfaltung einschränkt, was uns abhängig macht. Jesus hat Macht über alles, was uns Angst macht und lähmt. Alles, was uns kaputt macht und krank macht. Der katholische Theologieprofessor Gerhard Lofink hat einen wunderbaren Kommentar geschrieben über das Markus-Evangelium. Er schrieb dazu, er, Jesus, erwies sich als der Stärkere, der sich durch die Wunden, die das Böse schlagen kann, nicht beirren ließ, sondern durch seine Wahrhaftigkeit und Eindeutigkeit die Dämonen der Gesellschaft bannen konnte. Es wäre naiv zu glauben, wir könnten die Dämonenaustreibungen Jesu als zeitbedingtes Konstrukt hinter uns zurücklassen. Sie sind vielmehr seine Auseinandersetzung mit der Macht des Bösen und des Widergöttlichen in der Welt. Jesus hat später seine Jünger erklärt, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist das ein Zeichen dafür, dass Gottes Reich unter euch angebrochen ist. Wenn das passiert, dann ist das ein Zeichen dafür, dass ihr seht, Gott hat seine Herrschaft aufgerichtet. Das ist die Antwort von Gott auf alles Notvolle und Kranke in unserer Welt. Er hat Macht über alles, was unser Leben kaputt macht. Jesus Christus. Er hat Macht darüber. Ein Zweites, was den Tag im Leben von Jesus Christus deutlich macht, er hat sich auf die Seite der Ohnmächtigen gestellt. Er hat sich auf die Seite der Schwachen gestellt. Auf die Seite der Leidtragenden. Auf die Seite der Abhängigen. Von den Besessenen. Von den Notleidenden. Jesus setzt seine Macht nicht gegen uns Menschen ein. Wir sündhaft und selbstverschuldet wir auch unseren Anteil an bösen Händen. Jesus setzt seine Macht nicht gegen uns Menschen ein, sondern gegen die Macht, die uns kaputt macht. Jesus setzt seine Macht für uns ein zum Guten, zum Heil. Er, der Vollmacht hat, steht auf der Seite der Ohnmächtigen. Das ist deutlich geworden an dem Tag im Leben von Jesus. Er macht seine Gläubigen und ungläubigen Zuhörer im Johannes 12, Vers 47 klar, ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten, sondern die Welt zu retten. Das Kommen vom Reich Gottes ist das Kommen von Gott in die Welt, wo er sich auf die Seite von der Ohnmächtigen und Plagten gestellt hat und sich stellen tut. Was da passiert ist, an dem Tag haben die alttestamentlichen Propheten eindrücklich beschrieben, wie zum Beispiel Jesaja mit dem Wort: Stärkt die schlaffen Hände und macht die weichen Knie stark. Sagt denen, die bestürzt sind: Seid stark, fürchtet euch nicht, seht euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung gegen das Böse. Er selbst kommt, um euch zu retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Und dann wird der Lahme springen wie der Hirsch, und die Zunge des Stummen wird jubeln, denn in der Wüste brechen Wasser hervor und Flüsse in der Steppe. Da kommt Reich Gottes durch. In einem Reich, wo das Böse und das Lebensfeindliche, das Chaos geherrscht hat, da bricht neues Leben auf, weil Gott drin nie gekommen ist. Und das hat er angefangen in Jesus Christus. An dem einen Tag zeigt, dass mit ihm, mit Jesus, ist das Reich von Gott gekommen. Ihr Lieben, wir haben im Kampf gegen das Böse, wo wir heute umstehen. Im Kampf gegen alles Unwahrhafte. Im Kampf gegen das Lebensfeindliche haben wir einen Verbündeten. Gott, der Allmächtige, der auf unserer Seite ist. Er hat sich auf die Seite von der Ohnmächtigen, von der Plagten, von der Geschitterten, von denen, die zerbrochen sind, in ihrem Leben gestellt. Was bedeutet das für uns heute? Damit komme ich zu einem dritten Punkt, was unser Tag im Leben von Jesus Christus zeigt. Er ist vertrauenswürdig. Er ist vertrauenswürdig. Wir wollen ja nicht mehr aktuell in Winterthur. Wir haben in Winterthur gelebt, 18 Jahre. Sind gezügelt vor etwa 5 Monaten auf Pfäffiken. Zürich, schöne Pfäffikersee. Und wenn man einen Wohnortswechsel vornimmt, dann gibt es vieles, was man auch wieder ändern muss. So unter anderem habe ich mir einen neuen Doktor suchen, einen neuen Hausarzt. Wie kommt man zu einem neuen Hausarzt? Wenn du das Telefon aufmachst, ein Telefonbuch oder Google nachschaust, dann erscheinen 50 Adressen im näheren Umfeld. Aber welches ist es jetzt? Wie geht man da vor? Was macht ein Arzt zu einem guten Arzt? Für mich ganz klar, er muss vertrauenswürdig sein. Sodass ich dann ihm telefoniere und frage, ob er noch Platz hat. Vertrauenswürdig ist für mich dann ein Arzt, wenn er fachkompetent ist. Sachkompetent ist, wenn er rauskommt. Logisch. Wenn er etwas kann. Und das Zweite, er ist für mich vertrauenswürdig, wenn er eben auch sozial kompetent ist. Das heisst, dass er freundlich ist. Dass er auf mich eingeht. Und dass er Zeit hat für mich. Und mich nicht behandelt wie eine Nummer. Ihr Lieben, Jesus Christus ist absolut fachkompetent wie sozialkompetent. Er ist vertrauenswürdig, weil er erfahren ist. Oder anders gesagt, er ist vertrauenswürdig, das haben Menschen erfahren und haben das bestätigt, dass Jesus Christus daraus kommt. Dass er kann, dass er Macht hat, dass er der Arzt ist, der Menschen kann befreien und heilen. Dass er sich auf die Seite der Ohnmächtigen gestellt hat, sozial kompetent. Dass er Leidenden und Ausbeuteten und Geschitterten, dass er sie versteht und sich Zeit nimmt für sie. Er hat sich auf ihre Seite gestellt. Er ist für sie da. Er ist vertrauenswürdig. Das heisst, ihm, Jesus Christus, können wir vertrauen. Und das Vertrauen in Jesus, das ist das einzig Vernünftige, was wir tun können. Es gibt keinen vernünftigen Grund, Jesus nicht zu vertrauen. Im Gegenteil. Wenn du anfängst zu denken, dann musst du vertrauen. Sonst ist es unvernünftig. Das Beste, was wir können, ihm vertrauen. Er ist vertrauenswürdig. Aber zum Schluss die Frage, aber wie können wir ihm vertrauen? Das Erste, habe ich mir aufgeschrieben, sein Wort. Rumgehen und Vertrauen schenken. Christus Vertrauen heisst sein Wort und ihm selber sein Wort Vertrauen schenken. Denn der Ausgangspunkt für die Wirksamkeit von Gottes Kraft liegt in seinem Wort. Wo er durch das Leben und Wirken von Jesus gerettet hat und heute noch rettet. Heilig und befreit kommt in unser Leben, wo Gott in unseren Herzen sein Wort in unseren Herzen Eingang findet, Raum findet. Schaut, der unreine Geist, wo Jesus austrieben hat, ist immer ein lügenhafter Geist. Gottes Wort ist Wahrheit und deckt das lügenhafte Denken und Handeln in unserem Leben auf. Die Frage ist, geben wir seiner Stimme, seinem Reden, seinem Wort, was uns oft auch irritiert und in Frage stellt, warum? So wie es zum Beispiel im Kolosserbrief heisst, lasst das Wort Christi reichlich. Also mit anderen Worten, in seinem ganzen Reichtum in euch wohnen. Lasst das Wort von Gott in seinem ganzen Reichtum in euch wohnen. Und da musste ich mich fragen, als ich darüber nachgedacht habe, ja, wie reich darf das Wort Gottes in mir Raum haben? All das, was ich gern höre und sich in meiner Meinung bestätigt, das ist manchmal gut. Aber wenn es nur das ist, dass du das Wort in dir der Raum haben, was du gerne willst hören, das ist ein bisschen wenig. Der Richtung vom Wort Gottes ist noch viel mehr. Da steckt auch Sachen drin, die nicht immer so bequem ist. Sachen, die dich irritieren. Sachen, die dich selber in Frage stellen. Sachen, wo, wenn es wirklich dem Raum ist, unbequem ist. Weil es macht mit dir etwas. Es will dich verändern. Jesus Vertrauen fängt damit an, dass wir uns sein ganzes Wort auftun. Uns an diesen Sachen stellen, die vielleicht manchmal wehtun oder wo wir nicht gerne mit hören. Das ist Wort, will Christus unser Vertrauen gewinnen. Und zwar in allem. Zweitens, Christus Vertrauen heisst, in unsere Nöte ankommen. In unsere Nöte hineinkommen. Schaut, unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Schmerzen, unsere Tränen, unser Versagen, unsere Enttäuschungen, unsere Gebundenheiten und Belastungen machen etwas mit uns. Sie isolieren uns von Jesus und treiben uns von Jesus weg. Krisen, die wir durchmachen, verursachen immer ein Gefühl von Schuld und Minderwertigkeit. Schlimm ist daran, dass wir das Gefühl bekommen,
dass ein Gott gegen uns ist. Wie haben wir versagt? Es stimmt mit uns nicht. Wir sollten gute Christen sein, wir sind es aber nicht. Also ist Gott gegen uns. Das isoliert uns von Jesus. Es treibt uns immer weg. Wir haben das Gefühl, fühlen uns schuldig, minderwertig, wir haben das Gefühl sogar, dass Gott auch gegen uns ist. Aber ihr Lieben, es ist genau umgekehrt. Er, Jesus Christus, hat sich auf die Seite von den Versagern, von den Ohnmächtigen, von den Schwachen, von den Gescheiterten gestellt. Gerade in meinen Nöten, in meinem Versagen, ist Jesus bei mir. Gerade dann ist er bei mir. Nicht erst dann, wenn ich so ein heiliges Gefühl habe und alles geklappt hat in meinem Leben. Dann, wenn es mir nicht gut geht. Ich muss mich nicht schämen, wenn ich versagt habe. Ich muss mich nicht verkriechen, wenn es in meinem Leben nicht stimmt vor Gott. Er ist bei mir. Ich muss mich nicht zuerst mühsam aufraffen, um zu Jesus zu kommen. Ich muss nicht zuerst mit den Knien zu ihm ankriechen, in der Hoffnung, dass er sich wieder erbarmt über mich. Er ist schon bei mir. Ich muss ihm nur die Tür öffnen. Zu meinem Herz. Ich muss ihn an meine Nöte anlassen. Das hat auch Jesus gemacht bei der kranken Schwiegermutter von Petrus. Er hat müssen zu ihr. Hat ihr das Zimmer, die Jünger haben das Zimmer aufgemacht, er ist an ihr Bett getreten. Es hat müssen einen Kontakt geben. Jesus ist gekommen, aber die Tür hat man ihm müssen öffnen. Jesus ist da. Du musst nur eine Tür aufbringen. Jesus ist da, er hat sich ja auf unsere Seite gestellt. Ein Geschenk, jetzt mach ihm die Tür auf. Lass ihn an deine Not an. Jesus ist es, der Ordnung ins Chaos hineinbringt. Er ist der, der Befreiung aus Gebundenheit bringt. Er ist der, der Frieden in Streit bringt. Er ist es, der Gelassenheit in unsere Ängste hineinbringt. Er ist der, der Trost in unsere Trauer hineinbringt. Hoffnung in unsere Verzweiflung. Jesus vertrauen, drittens, in dem wir ihm dienen. Ich das präzisiere in der Kalender. Im Markus Evangelium sind drei Kategorien von Dienern bezeugt. Ganz spannend. Drei Kategorien von Dienern im Markus Evangelium. Erstens, Markus 1, Vers 13, lesen wir, die Engel von Gott haben Gott dient. Engel. Markus 10, 45, Jesus hat Gott dient. Wer hat als drittes noch Gott dient? Frauen. Frauen. Männer. Von denen lesen wir nichts. Wo? Von denen lesen wir. Der hat Jesus immer wieder ein Normale. Männer muss man ermahnen. Nach dem Markus zum Dienst. Frauen dient. Dann Jesus und Frauen. Ich frage mich, ist das echt heute noch so? Wie können wir Gott dienen? Und sein Reich bauen? Wenn Christen davon reden, dass sie Gott dienen und dass sie das Reich Gottes bauen, dann lassen wir viele Bücher davon. Wir bauen das Reich Gottes. Wenn Christen behaupten, dass sie das Reich Gottes bauen, dann muss ich sagen, dann haben sie nicht verstanden, was das Reich Gottes ist. Und sie haben nicht realisiert, dass sie Reich Gottes gar nicht können bauen. Reich Gottes können wir nicht vor. Reich Gottes heisst, Gott herrscht, Gott regiert. Er realisiert Reich Gottes, nicht wir Menschen. Gott dienen, wie können wir das? Gott dienen können wir, wenn wir eingesehen, dass wir Gott gar nicht können, aus uns heraus dienen. Wir alle leiden an dem Fieber, wo die Schwiegermutter von Petrus am Dienst hindert hat. Gott können wir erst dienen, wenn er uns dienen kann. Wir dienen Gott letztlich, wenn wir es zulassen, dass er in uns kann wirken. Dass er durch uns kann der Welt dienen. Dann dienen wir ihm. Die wichtige Lektion hat der Petrus müssen lernen, nachdem er anfänglich das nicht zugelassen hat, dass Jesus ihm Füße waschen tut. Wenn ich dir die Füße wasche, dann hast du keinen Anteil an mir. Das kann nicht dienen. Gegenüber dem Philippus hat Jesus auch erklärt, was Gott dienen heisst. Aus seinem eigenen Beispiel sagt Jesus, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, der tut seine Werke. Jesus hat Gott dient, indem er den Vater in ihm zugelassen hat, dass er seine Werke hat tun. Johannes 15, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Lieben, das ist mir ein wichtiger Punkt. Wenn wir von Dienst reden, dann gehen wir immer von uns aus. Wir können Gott gar nicht dienen. Wir müssen machen, wenn wir Gott dienen, dass er kann dienen. In uns und durch uns kann wirken. Und noch ein letzter Punkt, dann höre ich auf. Jesus Christus Vertrauen heisst, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir an der Hoffnung festhalten. Schaut, all die Wundertaten, von denen wir nachgelesen haben, die es heute immer noch auch Punkte gibt, manchmal mehr, manchmal weniger, wo das erfahren wird. All die Wundertaten, Kraft wirklich von Jesus, sind letztlich Zeichen, durch die er uns aufs Eigentliche, aufs Größere, Ganze, auf Vollendung vom Reich Gottes hinweist, nämlich auf Gottes neue Welt, wo es heil ist, frei ist, unversehrt ist, die Erfüllung von all unseren Sehnsüchten eben nicht nur punktuell erfahren wird, sondern bleibende Normalität ist. All das Wirken von Jesus sind Zeichen dafür, hey, das kommt dann mal vollkommen. Das kommt. Wenn es jetzt schon punktuell erlebt, dann ist das nur so ein Probierchen, ein Schmöckchen im Blick auf das, was kommt. Der eine Tag im Leben von Jesus redet von einer unglaublich starken Hoffnung, die uns auch dann trägt, wo nichts mehr zu machen ist. Die uns auch dann trägt, wo wir keine Heilung erfahren. Wo uns Kräfte mehr und mehr verlassen. Wo uns der Alterungsprozess leidens- und sterbensmüde macht und der Tod nach uns greift. Aber Jesus Christus hat in seinem Leiden und Sterben an uns gedacht. Er hat es um unseren Willen gemacht. Die scheinbare Niederlage hat Gott in grössten triumphalen Zeiten verwandelt, indem er Jesus Christus von den Toten auferweckt hat und ihn zu seiner Rechten über alle Macht und Herrschaft eingesetzt hat. Was für eine Hoffnung. Der Apostel Paulus beschreibt sie so, mit diesen Worten schließe ich. Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Gott erklärt sie für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not? Angst? Verfolgung? Hunger? Entbehrung? Lebensgefahr? Das Schwert? Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn.